Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland – Konjunktur am Scheideweg. UK – politisches Beben und die wirtschaftlichen Folgen. USA – wirtschaftliche Stärke auf dem Prüfstand. China – neue Dynamik und ihre globalen Folgen. Guten Morgen, Uli, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lass uns wie gewohnt gerne mit Deutschland starten. Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in einer sehr heiklen Phase. Nach einem überraschend starken Jahresauftakt wird die Stimmung für das laufende zweite Quartal zunehmend pessimistischer. Ein maßgeblicher Grund ist der anhaltende Energiepreisschock, wenn wir auf den Nahostkonflikt blicken. Da sehen wir aktuell enorme Instabilität, der auch insgesamt auf die Kaufkraft drückt und die Kosten für Unternehmen in die Höhe treibt. Frühindikatoren wie der IFO-Index und der Composite PMI haben sich im April bereits merklich abgeschwächt und signalisieren Gegenwind für die Konjunktur. Viele Hoffnungen für eine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte sind an eine Entspannung im Nahen Osten geknüpft. Gleichzeitig gibt es aber auch positiv inländische Impulse, etwa durch staatliche Investitionen und eine leichte Erholung im Bausektor. Wie stark sind die Binnenfaktoren wirklich? Wie schätzt du das ein? Können sie ausreichen, um die deutsche Wirtschaft auch dann zu stabilisieren, wenn die geopolitischen Risiken und damit auch die hohen Energiepreise über den Sommer hinaus anhalten?
Ja, Marietta, wir gehen weiterhin von Wachstum in Deutschland aus, wenn auch von deutlich geringerem als zu Jahresbeginn. Da hatten wir noch Erwartungen, wie auch viele andere, die deutlich über 1% lagen. Mittlerweile sind wir doch ein ganzes Stück darunter gerutscht. Und das ist natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass wir dass einige Feiertage auf Wochenenden fallen und auch, dass wir die großen Fiskalprogramme ja haben, die in diesem Jahr erst wirksam werden sollten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wirklich zusätzlich, da gab es ja auch eine Diskussion, investiert wird und wie viel aus dem Kernhaushalt umsortiert wird ins Sondervermögen. Also da sieht man schon die ein oder andere ich will nicht sagen Trickserei, aber man sieht, dass da schon ein bisschen umsortiert worden ist in verschiedenen Bereichen. Also das Wachstum ist schwierig. Ja, die Energiepreise drücken jetzt nochmal, aber noch viel wichtiger wäre, dass wir jetzt endlich in Reformen kommen und die Unternehmen und die Wirtschaft eben entlasten, nicht nur was die Energiepreise angeht, sondern eben auch was Bürokratie angeht, Genehmigungen, Steuern, Abgaben und so weiter und so fort. Also wir brauchen in Deutschland wirklich wieder einen größeren Fokus auf der Angebotsseite, auf der Erstellung des Bruttoinlandsproduktes und nicht nur auf der Verteilung, um es mal so zu nennen.
Danke für die Einschätzung. Dann lass uns gerne einmal in das Vereinigte Königreich blicken. Im Vereinigten Königreich scheint sich gerade eine Mischung aus politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit zusammenzubrauen. Nach deutlichen Verlusten für die regierende Labour Party bei den Lokalwahlen ist der Führungsanspruch von Premierminister Starmer offen in Frage gestellt worden, was die politische Handlungsfähigkeit des Landes etwas lähmt. Parallel dazu bleibt aber auch die Inflation hartnäckig hoch und stellt die Bank of England vor eine Zerreißprobe. Ein erwarteter Rückgang der Inflationsrate im April scheint vor allem auf statistischen Basiseffekten zu beruhen, während die Preise monatlich jedoch immer weiter ansteigen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage ein weiteres großes Inflationsrisiko. Was meinst du, was heißt es für die Geldpolitik der Bank of England und worauf sollten sich Unternehmen einstellen, wenn die Inflation weiterhin hoch bleibt, die Konjunktur jedoch vielleicht schwächelt?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich im Moment die Politik. Du hast ja gesagt, richtigerweise, dass Keir Starmer hier sehr unter Druck steht, nicht nur in seiner eigenen Partei, sondern auch darüber hinaus. Er hat ja die Regionalwahlen durchaus krachend verloren. Und hier fand ich einige Kommentare ganz spannend, die darauf hinwiesen, dass sowohl in Wales wie in Schottland wie auch in Nordirland mittlerweile eher separatistische, nationalistische Parteien die Regierung führen, beziehungsweise die Mehrheiten haben. Und mindestens mal Nordirland und Schottland gegen den Brexit gestimmt haben. Und das könnte eben dazu führen, sollte es Neuwahlen geben und Nigel Farage die Mehrheit mit seinem Reform UK erzielen, dass hier nochmal Referenden angedacht sind. Also wir müssen uns wahrscheinlich auf politisch eine etwas unruhige Zeit in Großbritannien einstellen. Und dazu kommen die ökonomischen Folgen, die du ja angesprochen hast. In diesen Minuten werden die neuen Inflationszahlen in Großbritannien bekannt gegeben. Deswegen können wir im Moment noch nur auf die Märzzahlen referenzieren. Die waren bei 3,3, sollten aber deutlich ansteigen Richtung 4 oder sogar darüber. Das bedeutet, dass die Bank of England wahrscheinlich zuerst mal on hold bleibt, möglicherweise dann weiter die Zinsen sogar anheben muss, wohingegen man ja zunächst gedacht hat, dass Großbritannien senken könnte, weil natürlich auch die Wirtschaft nicht so gut läuft, die Arbeitslosigkeit steigt. Für das britische Pfund sollte das relativ neutral sein, da die Erwartungen ja auch sind, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen anhebt, und insofern geht man da in einem Gleichschritt. Aber ja, es ist keine einfache Situation für die Bank of England, die eben die höhere Inflation, die schwächere Wachstumsaussichten und gleichzeitig sicherlich auch einen Blick auf die Unruhe in der Politik hat. Und hier wird nochmal ganz wichtig sein, wie denn das zukünftige Budget aussieht. Wir können uns ja noch erinnern, dass es da durchaus mal Turbulenzen gab. Und deswegen haben auch schon einige Kandidaten der Labour, die hier gegen Keir Starmer antreten wollen, gesagt, dass sie nicht große fiskalische Programme auflegen wollen. Das bietet sich ja an, wenn die Wirtschaft so schwach wächst. Aber wie gesagt, das könnte dann zu Turbulenzen an den Märkten führen. Und das will man offensichtlich, oder hat man erkannt und will man offensichtlich vermeiden.
Danke für die Einschätzung, und wir sehen damit, dass der innerparteiliche Machtkampf bereits jetzt schon Realität ist, die politische Unsicherheit enorm gewachsen ist. Wir blicken da die nächsten Folgen auch wieder drauf, wie es damit weitergeht. Und dann würde ich gerne einmal mit dir zum Thema der USA kommen. Der andauernde Konflikt im Nahen Osten hat weitreichende Folgen, die wir bereits heute schon sehen und die globalen Märkte prägen. Die US-Wirtschaft zeigt sich zuletzt zwar noch in einem Sweet Spot, widerstandsfähig, doch die Stabilität wird nun durch externe Schocks auf die Probe gestellt. Dies ist von globaler Bedeutung, da die USA nach wie vor einer der wichtigsten, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste Taktgeber der Weltwirtschaft ist. Es gibt die Sorge, dass geopolitische Unsicherheiten zu einer globalen Kapitalflucht aus US-Anlagen führen können, da Investoren die sicherheitspolitische Rolle der USA neu bewerten. Wie konkret schätzt du dieses Risiko im aktuellen Nahostkonflikt ein? Handelt es sich um eine schleichende, langfristige Entwicklung oder könnte eine plötzliche Eskalation auch einen abrupten Kapitalabzug auslösen?
Nein, das glaube ich nicht. Also der US-Dollar und die Vereinigten Staaten sind nach wie vor die größte Volkswirtschaft, der größte Kapitalmarkt. US-Treasuries sind ja der Hintergrund für ganz viele Finanzgeschäfte. Und insofern, ja, gehe ich davon aus, dass es ein schleichender Verfall weiterhin ist. Man sieht, dass doch einige Länder ihre Währungsreserven in Dollar jetzt gar nicht mal aktiv abbauen, sondern wenn diese Anleihen auslaufen, dann eher breiter diversifizieren. Hier ist vor allen Dingen auch Gold offensichtlich erste Wahl, ist mittlerweile die zweitgrößte Währungsreserve. Also die Dollarisierung wird wahrscheinlich fortschreiten. Ein Big Bang glaube ich nicht. Und man sieht das eben in Asien, dass, wie gesagt, auf der Währungsreserveseite der US-Dollar abnimmt. Dadurch, dass die Anrainerstaaten am Persischen Golf weniger Öl verkaufen, werden sie voraussichtlich auch weniger Petrodollars kaufen. Und dazu kommt natürlich jetzt die anziehende Inflation in den Vereinigten Staaten, die Sorge macht. Wir haben sowohl auf den Produzentenpreisen, die Importpreise, also das sind schon Warnsignale auch für die amerikanische Notenbank. hier zumindest mal im Moment on hold zu bleiben. Und wir haben natürlich diesen sehr hohen Schuldenstand weiterhin in den USA, der ja laut Congressional Budget Office ja deutlich weiter zunehmen wird in den nächsten Jahren. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass die De-Dollarisierung zunehmen wird, aber ein Big Bang glaube ich hier nicht.
Oftmals wird ja der Iran-Konflikt als reiner Angebotsschock für den Energiemarkt diskutiert. Es gibt jetzt aber zuletzt auch häufiger die These, dass der Konflikt die Stimmung in der chinesischen Industrie verbessern könnte. Du hattest China gerade schon einmal kurz angerissen. Möglicherweise könnte das natürlich auch auf die Verlagerung von Produktionsaufträgen abzielen. Welche Anzeichen siehst du dafür und wie könnte eine solche Verschiebung in globalen Handel zugunsten Chinas auf die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie Auswirkungen haben?
Ja, wir haben ja gerade das Treffen gehabt zwischen den beiden Präsidenten, Xi Jinping auf der chinesischen Seite, Donald Trump auf der amerikanischen Seite. Es sind ein paar Handelsabkommen dabei rausgekommen, aber nichts Substanzielles. Man muss sich weiter über den Handel verständigen. Das Abkommen läuft ja im November aus, aber es war insgesamt ich würde sagen, ein neutrales Treffen der beiden Präsidenten. Man redet zumindest miteinander. Und die Chinesen haben sicherlich relativ geschickt auf die amerikanischen Zölle reagiert, indem sie mit vielen Entwicklungs- und Schwellenländern die Zölle auf Null gesetzt haben und haben gesagt, naja, guck mal hier, wenn der eine euch bestraft, wir wollen gerne Handel mit euch treiben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die China hier setzt. China ist natürlich auch von der Sperrung der Straße von Hormuz betroffen. Darauf hat der chinesische Präsident auch hingewiesen. Er drängt sehr auf eine Öffnung. Wir wissen ja, dass der Großteil dieser Lieferungen nicht nur in Energie, sondern auch in petrochemischen Vorprodukten, auch in Düngervorprodukten durch die Straße von Hormuz Richtung Asien gelenkt wird. Also insofern ist man da schon negativ getroffen. Aber ja, China ist die Werkbank der Welt. China ist, was Technologie angeht, sicherlich nicht weit hinter den Vereinigten Staaten von Amerika. Und China ist in vielen Zukunftsbranchen und Produkten, wenn wir über erneuerbare Energien, über Stromspeicher, also Batterien, wenn wir über Elektroautos sprechen, Weltmarktführer. Und insofern, ja, wird der globale Wettbewerb mit China eher zunehmen, als dass er abnehmen wird.
Danke für die Einschätzung. Und dann sind wir damit auch mit einer perfekten Überleitung beim nächsten Thema China, wo bemerkenswerte Wirtschaftsdaten weitreichende Implikationen für die globale Konjunktur haben. Importe wachsen mit 23% im Jahresvergleich außergewöhnlich stark, vor allem angetrieben von einer massiven Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten und auch traditionellen Industrievorleistungen. Dieses Signal aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wird weltweit genau beobachtet. Und ein bemerkenswertes Detail ist der massive Anstieg der Goldimporte nach China, die im ersten Quartal um 260% zugelegt haben und nun ein Drittel des gesamten Importwachstums ausmachen. Dieser neue Trend wird eher mit Konsum und Sparen erklärt als mit Produktion. Was verrät uns dieser Goldrausch über das Vertrauen chinesischer Akteure in die eigene Währung und die heimischen Finanzmärkte?
Ja, ich würde das jetzt noch nicht als hartes Misstrauen gegenüber dem amerikanischen Dollar oder ähnlichen Dingen interpretieren. Es gibt einfach eine Tradition in China Richtung Gold. Aber ja, es ist schon bemerkenswert, dass auch die People's Bank of China, wie wir das vorhin schon diskutiert haben, seit 18 Monaten Goldkäufer ist und darüber hinaus eben die chinesische Bevölkerung. Das ist eben dieser Trend zur De-Dollarisierung, den wir hier ein Stück weit sehen. Wie gesagt, für China selbst ist Gold oder hat Gold durchaus eine Tradition. Deswegen darf man das noch nicht zu hoch hängen. Man sucht Alternativen. China versucht, den Konsum wieder anzuschieben, was wegen der Immobilienproblematik noch nicht so richtig gelingt. Und deswegen ist man ja auch nach wie vor stark auf der Exportseite unterwegs und versucht da die von mir vorhin schon genannten Sektoren insbesondere in den Fokus zu schieben. Aber China ist zunehmend selbstbewusst. Man hat das jetzt auch beim Treffen der Präsidenten gesehen. Und China ist sicherlich auch im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten, Stichwort seltene Erden beispielsweise, in keiner schlechten Verhandlungsposition. Und da wird man sicherlich sehr selbstbewusst diese Position auch ausnutzen.
Danke für die Einschätzung. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer neuen Folge angekommen. Danke dir für deine Zeit. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.